12 Runden sind gespielt in der Super League. Der FCB, der FCZ und IB ziehen sich in corpore aus dem Cup zurück, um sich ganz um den Dreikampf an der Tabellenspitze zu kümmern. Der Murat Yakin zieht in Schaffhausen im Cup genüsslich an einer Zigarre, bis er vor der Kamera verwünscht wird. Das Duell der beiden Tabellenletzten zieht sich wie zähe Kaugummi vor sich an. Und wir fragen uns, wie ist das jetzt genau gewesen mit dem Offside und dem Ausgleich im Klassiker FCZ-FCB? Hat IB genug Probleme, damit die Meisterschaft bis am Schluss spannend bleiben kann? Und warum genau geben wir hier Restauranttipps für Amsterdam? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde. In Zürich sitzt Thomas Schifferle, wo ich hoffe, der Puls wieder auf 120 da unten ist nach dem Klassiker am Samstag. Oder ist er noch hoch?
Nein, er war am Samstag nicht so wahnsinnig hoch, trotz aller Begeisterung über die Schlussphase. Also die zweite Halbzeit, muss ich sagen, war grossartig. Die Schlussphase war noch ein bisschen grossartiger. Und das Grossartigste am Abend war, dass ich nicht habe schreiben musste, sondern dich durfte zuschauen, Florian, beim Arbeiten.
Das ist schön. Daheim stelle ich mir auch einen Spiegel an, damit ich mir selber zuschauen kann beim Arbeiten. Das gibt mir oft ein gutes Gefühl.
Glaube ich dir sogar nicht, dass du das machst.
Dann sitzt in Basel der Tilman Pauls. Und der Tilman ist ganz begeistert, auch an diesem Match gesehen. Und ist nach dem Spiel, hat er sich als letzte Grundfan geoutet und hat gesagt, da komme ich wieder mal hin.
Da komme ich wieder mal hin, ja. Ich kann mich auch jetzt gerne nochmal, ich bin tatsächlich auch Fan von dem Stadion. Ich finde das irgendwie, ich weiß nicht genau warum, ich finde das super.
Ach was.
Es kann halb leer sein, es kann zu einem Viertel gefüllt sein, es kann von mir aus auch gar keiner drin sein. Ich mag das Stadion einfach aus irgendeinem Grund.
Du bist so der Lounge-Typ,
ja,
oder?
Ja, eben, es ist so ein bisschen so die Farben und die Architektur und wenn es dann so da so durchzieht, ich fühle mich da wohl. Und wenn dann noch so ein Spiel kommt, dann erst recht.
Der Tilman los, der Liftmusik.
Du machst sicher mal Ferien im Letziger.
Ja, vielleicht nicht gerade her. Ja, also wohlfühlen im Herbst und Winter ist schon schwierig, aber ja, vielleicht buche ich mal im Frühling eine Woche Letziger.
Und schließlich ist bei uns der Fabian Sanchines, wo ich jedes Mal den Namen sicher falsch ausspreche, obwohl ich mir so viel Mühe gebe und mir immer den Akzent aufschreibe und dann vergiss ich es trotzdem wieder, ob es richtig ist oder nicht. Und er ist unser neueste Berner Zugang, Fabian, wie man deinem Akzent, deinem Dialekt unschwer kann abhören.
Zuerst mal Gratulation. Ich glaube, irgendwie seit meinem 6. Geburtstag hat niemand meinen Namen so richtig ausgesprochen, der nicht zur Familie gehört. Darum sehr schön, ich sehe sehr vorbereitet. Und ich hoffe, ich mache mich da nicht zu fest unbeliebt bei unseren Berner Freundinnen und Freunden. Aber mein Akzent ist jetzt ein bisschen östlicher von Bern, sagen wir mal.
Genau. Und es ist unsere technische Situation. Ich komme mir vor wie bei der Hydra. Ich schlage alle gut den Kopf ab und dann irgendwie zwingen, vor das Mikrofon vom Tilman zu sitzen. Und dann hat der Moritz ein Mikrofon und der Dominik und dann kommt der Fabian und schwätzt mit seinen AirPods. Und das tönt halt einfach nicht so toll. Aber das ist ja gleich. Das ist ja wurscht. Wir müssten ja wahrscheinlich beim Klassiker anfangen, aber ich habe wirklich diese Woche ganz Haufen Kontakt gehabt und das ist wirklich sehr cool. Darum sage ich es jetzt am Anfang. Man kann mir schreiben, florian.ratz@tamedia.ch oder über unseren Insta-Kanal dritte.halbzeit.podcast. Dort ist ganz viel über Fans und Kurven und Gewalt diskutiert worden unter dieser Woche. Es ist aber auch eine ganz wichtige Anfrage für den Thomas reingekommen. Bevor wir in den Fußball einsteigen, tun wir diese Frage noch schnell.
Jetzt kommt
es. Die muss jetzt zuerst kommen.
Hallo Florian, wir haben noch eine wichtige Frage. Wir sind hier in Amsterdam auf einem Kurztrip und wir wissen nicht, wo wir essen. Und ich denke, vielleicht kannst du morgen durch Thomas Schifferle fragen, wo in Amsterdam, dass es vielleicht einen guten Italiener hat. Wir wären sehr froh um eine Rückmeldung. Merci vielmals und schon einen Abend, und schon das Wochenende.
Grossartig.
Wenn es Internet nicht gäbe, Wir müssen es erfinden,
aber es gibt tatsächlich auch in Amsterdam einen guten Italiener, den ich könnte empfehlen.
Also?
aber ich muss jetzt ganz schnell... Jetzt musst du halt vielleicht schnell eine Sekunde warten.
Jetzt machen
wir
einen Spannungsbogen, Thomas.
Jetzt machen wir einen Spannungsbogen.
Es gibt einen Restaurant-Tipp am Schluss von der Sendung.
Gut.
Dann können wir nämlich beim Fußball einsteigen.
Und ich kann blind anlaufen, aber ich weiss den Namen nicht auswendig. Ich muss den Namen recherchieren, aber ist gut. Ich kenne ihn. Gut.
Also dann gehen wir doch schnell zu dem langweiligen Spiel FCZ gegen FCB 3-3 im wunderschönen, luftigen letzten Sekunde. Luftig leicht letzten Sekunde.
Was ich mir habe, ist, wenn halt der Wahr am Fernsehen, dann sollte die Sache nicht so entscheidend, wie es müsste sein. Und es ist dort bei der ersten Aktion ganz klar eine neue Situation, weil der Verteidiger bewusst köpft. Und dann gibt es die zweite Situation, wo dann nachher der Wallende korrekt im Offside ist, sehe ich auch so. Und dann ist es natürlich entscheidend, ob der Freistoß dann im 5 ausgeführt wird oder auf 7 Meter oder an der Mittellinie. Weil ich glaube, die letzte Situation hat es dann nachher nicht mehr gegeben. Aber was wollen wir jetzt machen? Wir müssen es akzeptieren, es ist so.
Der Patrick Rahmen, der FCB-Trainer, der nicht ganz zufrieden war mit der Leistung des Videoassistenten. Und ich bin froh, können wir endlich mal über den Videoassistenten reden. Nein, also für alle die, die es nicht gesehen haben, könnt ihr es anschauen. Es war also eine wunderbare Situation, die eigentlich beim Heinz Lindner anfängt, wo praktisch invalid in seinem eigenen Strafraum gelegen ist, in der 93. Minute bei einem Eckball für den FCZ. Dann ist der Eckball ausgeführt worden, relativ locker abgewehrt. Dann hat der Nikola Boranjasevic ein riesen Luftloch geschlagen über den Ball. Der war zweitletzter Zürcher gewesen. Dann sind irgendwie 4 Basler auf einen Arm an Kaki Gogia zugerannt. Und der spielt den Ball führen. Der Gogia geht mit dem Kopf am Ball. Irgendwie kommt der Ball dann zum Jordi Kmetilia. Und wo der Fabian nachher sagen, wie man den richtig ausspricht. Der rennt zum Strafraum, schießt unglaublich schlecht. Hat aber Glück, dass der Zürcher den Ball ins eigene Goal ablenkt. Und alle Basler rennen vor ihre Fernkurve. Also dort ist auch vor dieser Fernkurve ist das Goal gefallen. Ich schaue und denke, wer ist denn das in diesem Goalie-Trikot? Ah, das ist der Heinz Lindner. Zu gutem Glück wieder auferstanden von den Toten. Ist also etwa in 7 Sekunden 100 Meter quer über den Platz gesprintet. Alle 4-2. Quintilia zeigt an, Spiel ist fertig, abpfiffen, grossartig. Und irgendwann hat der Schiedsrichter Lukas Fendrich ist es gewesen, die Hand in die Luft und zeigt den Offside an. Alle Basler sind noch nicht auf dem Spielfeld. Die FCZ-Spieler denken, oh, das Goal ist leer. Und jetzt rufen auch alle von der Tribüne, hey, das Goal ist, schießen den Ball ins leere Goal, dann ist ja 3-3. Der den Freistoß ausführt, macht ihn ganz kurz, aber in die gegnerische Platzhälfte. Dort stehen etwa 7 Zürcher im Offside. Also sie hat es nicht geschafft, aber der Schiedsrichter hat dann auch gefunden, es wäre fairer, wenn wenigstens 2-3 Basler wieder auf dem Platz wären, bis weiter geschüttet wird. Der Freistoß wird ausgeführt an der Mittellinie. Es fällt nachher das 3-3 in der 95. Minute durch den Hassan Sissey. Und dann kommt irgendwie aus, das Offside, das vom VAR offensichtlich angezeigt worden ist, ist gar keins wegen einer lustigen FIFA-Regel. Die können wir dann nachher noch durchnehmen. Und der Fabian Frey findet alles sehr blöd. Am Anfang im Fernsehen total relaxed noch gewesen und gesagt hat, jo, wenn alle Spass haben, so einem Dreh, ist das super. Und dann irgendwie kurz vor der 11 hat der Tillmann, gell, du hast das auch gehört.
Ja, er war kurz davor, sich den Laptop zu schnappen und es selbst in den Text zu schreiben. Das ist ganz klar abseits. Und dann der Kasami war bei uns in der Mix und hat gesagt, Pai-Team, sag's ihnen jetzt, sag's ihnen nochmal. Und dann ist er vom Philipp Kaufmann und vom Medienchef so ein bisschen in die Katakomben gedrängt worden. Da hat man dann auch noch irgendeinen Ruf gehört. Ja, er war überhaupt gar nicht mehr so relaxed wie im Fernsehinterview dann plötzlich.
Genau. Sehr lustig. Ja, Thomas, was ist das jetzt für ein Entscheid?
Ja, es ist einfach ein Fehlentscheid, ganz einfach. Und bedauerlicherweise greift der VAR ein, wo er nicht eingreifen sollte, weil man beim VAR müsste voraussetzen, dass er die Regeln kennt. Weil mit dem Eingreifen vom Gogia ist es, man sagt regeltechnisch, so ist es eine neue Situation und darum ist der Basler nicht offside. Das ist natürlich dann zum Pech geworden vom FCB. Allerdings muss ich dem FCB auch eine gewisse Naivität vorwerfen beim Jubeln, gerade Herrn Lindner. Und ich habe vorher am Tillmann gesagt, dass die Note 5 in der Basler Zeitung heute für mich zu hoch ist. Weil, aus zwei Gründen. Also, nehmen wir mal den naiven Jubel vom Goalie weg. Er hat eine Schauspieleinlage angelegt, nach einem nicht einmal sind das Rangkanter gsi, sondern der Sisse hat den Ball wieder zum Feld ausspielen, wo der Djoric und Gorn hat können schiessen. Der Lindner spielt tote Mann. Die Zeit, wo er den tote Mann spielt, hat müssen nachgespielt werden und ohne seine Schauspieleinlage hätte Basel einfach ganz normal 3-2 gewonnen. Das ist einmal das eine. Ich habe sowieso nicht wahnsinnig viel dafür, wenn man Schauspielereien betreibt auf dem Fußballplatz, bis das von einem netten Herr Lindner ist oder sonst irgendjemandem. Und das zweite ist das 3-3. Der Böhle. Wo der Borani Jasevic muss etwa, was sagen wir, 20, 25 Meter in die Strafraum reinschaufelt, irgendwie auf gut Glück. Ist etwa 3 Minuten lang unterwegs. Und der Lindner schaut ganz gebannt auf der Torlinie stehend dem Böhle zu, wie der kommt. Und der Sisse hat alle Zeit, um es dann nachher aus etwa 4-5 Meter reinzuköpfeln. Also es wäre nicht verboten gewesen vom Goalie, den Böhle einfach ganz normal oben runterzuholen. Und aus diesen Gründen ist es 5-Tillmann eindeutig übertrieben.
Ich halte natürlich dagegen, erstens wegen den Sachen, die er so in seinem Tor auch richtig gemacht hat an diesem Spiel. Dann hat er natürlich das Unlindnerischste, was ein Heinz Lindner je gemacht hat, eben diese Schauspielerei. Es ist eine Unsportlichkeit und es war nicht okay. Ich lege ihm das jetzt trotzdem mal als vielleicht so ein bisschen als Cleverness aus, kurz vor Schluss vielleicht noch ein bisschen Unruhe zu stiften, dass sich alle da nochmal gegenüberstehen im Fünfer und so ein bisschen rumrudeln. Und natürlich, Flo hat es gesagt, der 7-Sekunden-Sprint. Und ich finde es ein bisschen logisch, man sitzt jetzt 2 Tage später hier und sagt, ja, das ist ein naiver Jubel, aber den Fußballer will ich dann sehen, der in dem Spiel ganz ruhig hinten bleibt und sagt, so, das bringen wir jetzt noch über die Zeit und dann freuen wir uns ein bisschen. Und der naive Jubel in Anführungszeichen hat ihm dann, glaube ich, also der hat, glaube ich, allen Baslern dann den Stecker gezogen und war wahrscheinlich auch der Grund, dass man das den Ausgleich so hat passieren lassen.
Wir haben ja einen Nationalgoalie bei uns in unserer Reihe, Fabian. Ist es denn, ich habe auch gesagt, spontan nach dem Match, ja, der Ball, der kommt so mondballmässig irgendwie, der geht einmal oben irgendwie mit dem Mond kehren und kommt wieder oben runter. Und nachher habe ich gesehen, er kommt gar nicht so noch aufs Goal. Wärst du gegangen?
Gut, ich habe mir gefühlt 1,22 Körpergröße. nein, also im Futsal in der Halle ist ja Körpergröße zum Glück ein bisschen weniger wichtig als draussen, was mich übrigens draussen auch ganz offiziell zumindest weitere Wege nach oben gekostet hat. Ich muss mich ausmessen lassen, wie gross ich werde. Jetzt bin ich 1,78 geworden und ich wäre wahrscheinlich nicht auf den Ball gegangen. Es ist wirklich schwierig zu sagen, je nachdem wie hoch das Rest steht. Und es ist nicht ein extrem einfacher Ball zum Gehen, finde ich. Es gibt sicher Goalies, die einen schon geholt haben, und das sage ich jetzt auch als eigentlicher Verfechter oder fast schon Fan vom Lindner. Ich finde, er kommt ab und zu schlecht weg, weil ich ihn eigentlich wirklich noch einen recht guten Goalie finde. Aber ja, man kann von mir aus darüber diskutieren. Was wir sicher auch darüber diskutieren müssen, aber das hast du ja schon angesprochen, ist die Regel, wo das jetzt kein Offside war, sei vom dort beim Pass.
Und, genau. Ja. Los, jetzt, ich hätte eigentlich zuerst gerne die Regeln diskutiert und dann über das chaotische Abwehrverhalten vom FCB, aber der Thomas, wie immer, grätscht mal unten rein.
Bringt alles
oder?
Durcheinander.
Und geht sofort auf den Goalie.
Bring einfach alles auf den Punkt. Das ist entscheidend.
Genau. Damit ist unser Podcast beendet. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Nein, genau. Wenn wir vielleicht noch den Rest, also ich habe das einfach nochmal angeschaut, wo alle die Basler so anschauen und anlaufen in dem Moment, wo der zweite Ball kommt nach dem Freistoß. Und es ist recht geil. Also mein Liebling ist der Tavares, der tatsächlich sich auf die linke Außenverteidigerposition begibt. Das ist niemand. Die Seite hatte ich auch im Griff in dem Moment. Oder? Und der einzige Ort, wo der Ball ja eigentlich sinnvollerweise ankommen kann, der kommt er ja dann auch irgendwie an, das ist ja der hintere 5-Meter-Ecke. Und dort ist, je nachdem, wie man es will zählen, sind es 4 gegen 2, also 4 Zürcher gegen 2 bis zu 5 gegen 2, weil sich der Polero nämlich auch deutlich genau in die Richtung bewegt. Und das ist schon recht geil. Also muss ich schon sagen, es ist schon recht geil. Und der Rest steht einfach so ein bisschen. Und der Basler, der am Sisse am nächsten ist, am Schluss, das ist der Giga, glaube ich. Das ist eigentlich der, der noch am weitesten weg ist von dem Zeitpunkt, wo der Ball geschlagen wird. Also man hätte das auch besser können verteidigen, vermutlich.
Und hinten auf der rechten Seite ist ja der Lopez, der dann dafür verantwortlich ist, dass eben der Cisse gerade nicht im Abseits steht. Also eben, man kann eigentlich alle Basis, lohnt sich wirklich so in Slow Motion, so Bild für Bild mal durchzugehen, wer da wo eigentlich was macht.
So ist das der Lopez, der auch noch, wo am zweiten Pfosten dort eigentlich auch noch sehr, sehr, sehr nah am Penalty ist, wo er eigentlich sein Gegenspieler so am Reissen ist. Ich habe das Gefühl, der reißt ihn grausam und hat nicht fast ein Glück, dass der nicht am Ball kommt, beziehungsweise noch als Pech, dass er gleich reingeht. Aber wo der Ball in der Luft ist, man etwa viermal denkt, jetzt gibt es dann Penalty, wenn sich der andere gehen lässt. Und dann ist halt der Ball einfach nicht mehr so weit gekommen, weil das Cissé vorher war.
Gabriel ist auch noch dahin. Der Gabriel ist ja eigentlich im Moment lang neben dem Cissé. Ja. Er denkt, das ist ja gar nicht mein Aufgabengebiet. Ich höre jetzt mal auf.
Was machen wir hier eigentlich noch? Ist doch vorbei.
Ja.
Gentilia hat gesagt, es ist vorbei.
Ja, also aber also ich meine, es ist natürlich... Also, klar, ich als Basler-Fan war unter der Decke geklappt nach dem Freistoßentscheid, wobei viele sind gar nicht unter der Decke geklappt, weil sie gar nicht geschnallt haben, was genau, warum, wieso und überhaupt. Und jetzt kommen wir zu dieser Regel und die ist unter Punkt 11.2 von der FIFA-Regel. Dort steht: Ein Spieler verschafft sich keinen Vorteil aus seiner Abseitsstellung, wenn er den Ball von einem gegnerischen Spieler erhält, der den Ball absichtlich spielt, auch per absichtlichem Handspiel, es sei denn, es handelt sich dabei um eine absichtliche Torverhinderungsaktion eines gegnerischen Spielers. Jetzt haben mir auch Leute geschrieben und gesagt, ja, das war der Letzte, der gegen 5 geschootet hat. Natürlich will das Goal verhindern, aber dann, wenn man es so auslegt, dann wäre ja jede Aktion von einem Verteidiger, weil der verdient ja sein Geld mit Goal verhindern, einer Goalverhinderungsaktion. Also da müsste man sich schon in einen Schuss werfen, damit es eine Goalverhinderungsaktion wäre.
Und oder versuchen, einen Flanken abzufangen?
Nein.
Nicht, okay.
Nein, weil... nein, weil sonst... Also man hat ja beim Nations League ist ein ähnlicher Fall gewesen, das ist ja der Mbappé davongezogen aus dem Offside und der Verteidiger berührt den Ball so Millimeter, irgendwie, wenn er die Zehennägel geschnitten hat, hat er ihn nicht berührt, dann war der Mbappé im Offside gewesen, aber nach diesen Regeln ist man in dem Moment nicht mehr Offside, wenn der Gegner den Ball berührt, wenn er aktiv angeht. So, und das, was in der Regel auch drin steht, ist, dass wenn man jetzt als Verteidiger gestört wird von einem Angreifer, oder also behindert, gestört oder irritiert wird, dass das dann auch zur Folge hat, dass es dann trotzdem Offside ist. Und das habe ich mir aber schon mal bei einem FCB-Spiel vom Schiedsrichterchef Wermelinger im Stadion live erklären. Das ist, bedeutet nicht, dass man weiss, dass hinten dran einer steht. Das irritiert den Verteidiger nicht, offensichtlich, laut Regeln. Sondern es ist nur, wenn einer in einen reingumpt, einem vor dem Gesicht durchläuft, so stört. Also es muss wirklich so körperlich Nähe sein. Ja, und in dem Moment ist halt, wenn der Gogi den Ball durchliest, wäre es Offside. Wenn er sich anstrengt und am Ball geht, ja, ist es keins.
Ja, das ist jetzt halt, die Regel kann man jetzt doof halten, man kann sie gut halten, sie ist jetzt einfach so. Und ich würde von einem Wahn voraussetzen, dass er das kennt. Oder dass er die Regeln kennt. Allerdings muss man auch sagen, der VAR hat den gnadenlosen Spektakel verhindert, wenn er nicht eingreifen
Und lustigerweise hat er ja recht, weil das Tor nicht hat zählen dürfen, weil es ja dann einfach später noch die zweite Aktion gab, wo dann der Stocker quasi durchs Sichtfeld springt einmal und damit ist es ja schon korrekt, das Tor so nicht zu geben.
Der Unterschied ist nur, kann ich im Freistoß auf 5 Meter spielen oder
das ist der Unterschied, aber vielleicht kriegt der Yannick Brecher auch vom 5 Meter Raum den Ball irgendwo dahin und wenn der FCB dann genauso verteidigt, wer weiß, passiert wahrscheinlich genau das Gleiche.
Ich wollte gerade sagen, der Brecher spielt einfach den Ball an die Mittellinie, den haut der Boran Jasovic halt von dort irgendwie in den Stoff um, aber klar.
Ja, aber währenddem der Böllen in der Luft ist, wird der Schiedsrichter ab.
Ja. Du meinst, es ist eigentlich nur noch 2 Sekunden gegangen, das Spiel oder so.
Hat sie alles schon gegeben.
Ein Freistoß von der Mittellinie gilt ja dann gleich schon nicht als ganz grosse Chance. Von dem ist es schon nicht so, dass jetzt klar ist, nachher ist dann die Situation entstanden, aber es ist... Man könnte Freistoß für die Mittellinie sind auch schon ungefährlich gewesen.
Ja, eben der größte Nachteil oder die größte Ungerechtigkeit aus FCB-Sicht ist wahrscheinlich einfach, dass alle mit dem Spiel abgeschlossen haben und es war fertig für sie. Da ist dann egal, wo der Freistoß ausgeführt wird, aber für sie war das Spiel einfach fertig.
Sorry, aber ein grosses Ärgernis ist doch jetzt gleich. Ich weiss auch, wenn die Regel jetzt so ist, wie sie jetzt nun mal ist, aber das ist bei dem Nations League-Final in Spanien ist das ja grausam diskutiert worden, weil am Anfang wirklich gar nicht mehr gecheckt hat, warum jetzt das Goal überhaupt zählt. Sie haben, glaube ich, erst nachher in der Kabine im Frust haben alle mal so im Regelbuch nachgeschaut und sich, glaube ich, beziehungsweise die Schiri hat es noch erklären müssen, warum jetzt das nicht zählt. Und das ist doch absolut unsinnig und nicht im Sinn vom Spiel, dass ein Verteidiger versucht einzugreifen. Und es ist nicht so, dass jetzt der FCZ-Spieler so locker den Ball angreifen und eigentlich dann einen Köpfel gewonnen hat wollen. Und beim Eric Garcia genau das Gleiche, der im Ball reingrätscht. Also der grätscht im Ball rein, berührt den Ball ein bisschen. Und darum ist jetzt kein Offside. Und wenn er jetzt einfach stehen bleiben und die Hand heben, was ja einmal ein Ärgernis ist, dann wäre es Offside gewesen. Also es ist, für mich ist das fast jetzt eigentlich das Üblere, als dass es dann schlussendlich dann nachher, ja, der Freistoß halt jetzt ein paar Meter weit davon ausgeführt worden ist.
Man könnte natürlich auch sagen, es ist natürlich auch total blöd, die Regeln zu kennen als Fußballer, weil er hat ja sonst schon so viel zu tun, oder? Den ganzen Tag, was soll er jetzt da auch noch Regeln kommen? Das wäre, wenn wir die Komma-Regeln würden kennen, oder? Wenn wir den Artikel schreiben.
Also dann soll er einfach, weil er denkt, ja, möglicherweise steht jetzt der andere irgendwie 10 cm im Offside, gehen jetzt auch nicht auf den Ball und hoffen dann nachher, dass es dann wirklich so stimmt. Das kann schon nicht die Idee sein.
Ich finde die Regeln auch widersinnig, aber ich finde es schon geil, dass wenn du in einem Nations League Final stehst, dass du die Regeln nicht kennst als Spieler. Finde ich schon auch
super. Ja, ich finde die Regeln auch ein Quatsch, weil Gogia oder der Garcia im Nations League Spiel, sie werden ja zum Eingreifen gezwungen, weil ein Spieler in einer gewissen Position steht. Also wenn es der Mbappé nicht dort steht, wo er steht, dann muss der Verteidiger gar nicht eingreifen, dann passiert nichts. Oder? Und jetzt am Samstag greift der Gogia ein, in allen besten Absichten, weil er sieht, dort läuft ein Stürmer allein aufs leere Goal zu. Oder? Wenn er nicht eingreift, ist es Offside. Ja, das macht nicht wahnsinnig viel Sinn. Aber ich wirf es jetzt nicht mal zwingend den Spieler vor, dass die Regeln nicht kennen. Ich wirf es dem VAR vor, der im Volkenzwil hockt und die Regeln nicht kennt.
Ich habe mir das eben vorgestellt, der hockt dort und dann denkt er, es ist mega geil, niemand hat es gemerkt, dass der Goalie noch in der Basel Platzhälfte ist und ich habe es gemerkt. Ich dachte, das ist, schau mal, der Goalie ist ja noch, der Brecher ist ja noch da. Niemand hat daran gedacht. Nur ich. Also so stelle ich es mir halt vor. Das ist halt meine blühende Fantasie.
Genau. Du bist so überschäumend wie der Lindner beim 4-2, beim Vermeintlichen.
Also was man übrigens auch muss sagen, ist der André Breitenreiter, der ja Stürmer war in seiner Karriere. Also der hat also auch noch recht Zupf. Weil der ist also auch gerade beim Assan Sissé hinter dran gewesen, wo der sein Goal gejubelt hat. Nur müssen den halben Platz hinter sich bringen, aber doch, also muss ich sagen.
Und wenn man von den Spielern erwartet, dass sie die Regeln kennen, könnte ja auch für Trainer gelten. Ich erinnere mich, im Pressezentrum war er sehr, sehr überzeugt. Definitiv abseits.
Und zwei Spieler hat er vor allem offside gesehen, was sehr interessant ist. Ja,
ja, es haben alle so ein bisschen irgendwas anderes gesehen.
Und trotzdem ist es schön gewesen. Danke dem VAR.
Ja, aber es ist auch sonst eigentlich schön. Also,
es ist auch sonst schön.
Es ist auch sonst schön gewesen, nein, wobei die erste Halbzeit ist eigentlich vor allem der Schuss von Arthur Gabald schön gewesen.
Nein, die erste Halbzeit kannst du vergessen. Die ist jetzt relativ mau gewesen. Aber die zweite, die ganze Torfolge und die Umstürze und die Emotionen und auch die Atmosphäre. Nein, ist wirklich ein richtig guter Fußballabend gewesen, alles in allem.
Tilman, die haben ja. Also es sind ja unter anderem auch beide Teams ja unter der Woche, das haben wir auch noch nicht besprochen, aus dem Cup ausgeschieden. Gut, der FCB, das hat man müssen ein bisschen davon ausgehen. Sie sind zu Etoile Carouge gereist. Dort haben schon andere verloren mit dem FCB.
Das hat sich abgezeichnet, ganz klar.
Dann bist du dort einmal aufgestiegen. Was ich noch schön gefunden habe, ist, dass ein paar tatsächlich orangige Bomberjacken in der Kurve angehabt haben, als Reminiszenz an die Aufstiegssaison. Aber die Stimmung ist nachher nicht so cool gewesen. Und die haben in der Basel-Zeitung geschrieben, Patrick Rahm, jetzt wird es irgendwie schon eng. Und jetzt aber nach dem 3-3, jetzt ist es wieder gut.
Es ist jetzt nicht mehr ganz so eng.
Okay.
Ja, nein, das war sicher, also ja, wir haben geschrieben, dass der Druck erhöht ist, war der genaue Wortlaut. Und es war jetzt sicher so, dass das trotz der Schlussphase und obwohl es dann am Ende ein Unentschieden ist und kein Sieg, sicher ein Schritt in die richtige Richtung war und die Reaktion, die man so ein bisschen erwartet hatte, die hat man sicherlich gesehen an dem Spiel.
Was ist denn das Problem in Basel? Oder was ist, also ich meine, sie sind Leader, gut, jetzt sind sie nur noch in 2 Wettbewerb.
Ja, also das Problem, das akute Problem an dem Mittwoch war halt, dass man ein Saisonziel verpasst hat, indem man gegen einen drittklassigen Gegner ausgeschieden ist. Und das übergelagerte Problem ist halt so ein bisschen, dass jo, im Grunde die Gesamtsituation vom Club, in der er sich da gerade befindet, wo ein neuer Besitzer ist mit David Degen oder ein neuer führender Kopf mit David Degen, der halt einfach den Club umbaut in einer beachtlichen Geschwindigkeit und wo irgendwie alles so ein bisschen auf dem Prüfstand steht, vor allem was halt schon vorher da war. Es kommt viel Neues, es wird viel ausgetauscht und irgendwie der Trainer, auch wenn er Erster ist in der Tabelle, auch wenn er in der Conference League dabei ist, gibt es dann schon so Stimmen oder so ein paar kritische Töne inzwischen, ja, dass man sich einfach nicht sicher ist, so ganz genau, wie das passt, wie das geht, wie das weitergeht. Und ja, dann, das hat so vor allem die Niederlage am Mittwoch da in Carouge eben so nach oben befördert, recht schnell. Auch wenn es von außen recht abstrus wirkt, dass man eigentlich gewinnt, unentschieden spielt, überall oben steht und dann reicht ein so ein Spiel und plötzlich wird über den Trainer diskutiert.
Ja, ihr habt ja vor allem diskutiert.
Ja,
ich habe es jetzt nicht vom Club selber gehört, sondern nach außen gedreht habt ihr es.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass da im Club nicht diskutiert wird. Ich meine, sie machen ja keine, es gibt ja kein Treffen zwischen dem Club und dem Trainer, weil es nichts zu diskutieren gibt.
Und normalerweise wird auch beim FCZ ja selten eine Pressekommuniqué rausgegeben. Es wird langsam, FCZ-Doppelpunkt, es wird langsam eng für den Trainer, oder?
Genau. Ja, es wär aber auch schön, so einfach nochmal so eine Pressekommuniqué, entweder einladen die Presse zu den Treffen oder halt nachher nochmal sagen, was jetzt genau gelaufen ist und wie eigentlich der Stand ist gerade.
Okay, aber was ist, also wüsstet ihr denn, was da gelaufen ist? So Bits.
Nein, es ist, glaube ich, war, eine, so wie ich das gehört habe, eine Aussprache, so ein bisschen, wie man miteinander umgeht, wieso der Austausch stattfinden soll nach den Spielen, wie man sich austauscht, wenn es irgendwie Kritikpunkte gibt. Weil es halt es gab halt immer wieder mal Geschichten jetzt in den letzten Wochen, die man gehört hat, dass sich halt die Führung, David Degen, aber auch andere, das hörbar in Logen irgendwie geäußert hätten in irgendeine Richtung. Und das ist natürlich für den Trainer dann nicht einfach, selbst wenn es gar nicht vom Degen direkt kommt, aber irgendwie aus seinem Umfeld irgendwie damit umzugehen. Und ich glaube, es war einfach ein Austausch in die Richtung, wie man miteinander umgeht, wie man sich austauscht künftig.
Wobei, dass sich der David Degen hörbar mitteilt, die Fußballstadien, das hat man ein Beispiel, hat man jetzt am Samstagabend wieder mitbekommen, wo er etwa 25 Meter neben dem Presseplatz gestanden ist mit irgend 3-4 Leuten, unter anderem dem Dani Büchi. Also er so laut geredet hat, dass man eigentlich jedes Wort verstanden hat.
Das ist wegen dieser luftigen Atmosphäre und dem Wind, das treibt.
wo der Thielmann so schützt, damit der Thielmann leichter recherchieren kann, meinst du? Genau. Nein, es hat dann in einigen Momenten, muss ich sagen, schon nicht wahnsinnig viel Präsidials beim David Degens im Verhalten.
Ja, und es geht einfach um die Diskussion, also dass irgendwie über den Trainer diskutiert wird, der einfach in einer schwierigen Situation ist, mit vielen neuen Spielern, die er da hat, aber auch alten Spielern, das irgendwie das zu halten und irgendwie so gegen die Erwartungshaltung und das, was gerne gesehen werden würde, irgendwie ist es halt einfach schwierig und da ja, ist man nicht immer einer Meinung gewesen und ja, hat darum jetzt den Austausch gesucht und sich da eben getroffen. Und eben das FCZ-Spiel war sicher, ich habe mit Dani Büchi noch schnell gesprochen. Da war David Degen nicht mehr da, da war es also ruhiger etwas dann im Stadion. Und er hat auch gesagt, also dass sie beide klar eine Reaktion gesehen haben auf das Aus jetzt im Cup am Mittwoch.
Wie ist denn eigentlich so die Situation von einem Valentin Stocker, der ja am Anfang von der Saison prägend war und jetzt prägt er vor allem die Ersatzbank?
Ja, prägt die Ersatzbank, ja.
Oder ich weiß ja nicht, ja genau. Seine Rückseite prägt sich ein auf den Sitz von der Ersatzbank.
Ja, der Patrick Rahm hat ja am Freitag gesagt, dass er sich in einem kleinen Formtief befindet. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, ja. Eben hat er ja eigentlich wirklich super in die Saison gekommen. Und dann ist einerseits bei ihm so ein bisschen die Leistung abgenommen, aber andererseits hat man jetzt auch am Samstag sehr gut gesehen, dass da mit Liam Miller, dann ist man dann schnell wieder bei dem Thema neue Spieler, die vorher schon da waren, junge Spieler, etwas routiniertere Spieler, der natürlich sich jetzt gut entwickelt hat in den letzten Wochen und am Samstag ein super Spiel gemacht hat und damit auch plötzlich ein Konkurrent auf der linken Seite da ist. Ja, wo man dann sagen muss, es ist noch nachvollziehbar, dass wenn Valentin Stocker nicht in seiner Bestform ist, dann Liam Miller spielt im Moment.
Ja, und es ist ja möglicherweise auch mal eine Planung für die Zukunft, weil Liam Miller wird sicher weniger verdienen als der Valentin Stocker, frage ich jetzt mal ganz mutig zu behaupten.
Vielleicht kommt es auch darauf an, was er auf dieser Seite will. Jetzt ist gerade heute irgendwie wieder so ein Mail gekommen mit jemand von dem Football Observatory, wo der Miller irgendwie relativ weit oben ist im weltweiten Vergleich von Dribblings und erfolgreichen Dribblings. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, der Stocker ist jetzt da nicht gerade. Also er wäre jetzt, glaube ich, nicht höher einschätzt als der Vinicius von Real Madrid. Und Miller ist wirklich natürlich ein schwieriger Vergleich, weil andere Gegenspieler hast und so. Aber wenn natürlich auf der Seite gerne einen hast, wo vieles 1 gegen 1 geht, dann ist er wahrscheinlich dann gleich ein bisschen die attraktive Variante.
Und das ist ja, also am Samstag zumindest, ist das ja sicher die Idee gewesen, dass man gesagt hat, links mal den Ball an und dann dribbeln wir mal drauf los, weil da passiert etwas. Und der FCZ ist auch so nett gewesen, also dass wie schon bei Barmatch eigentlich auch zugelassen hat. Dann haben wir gesagt, das ist super, gehen hier mal ins 1 gegen 1. Wir wollen hier gar nicht allzu fest abdecken. Ist natürlich auch Teil vom System, wo der Breitenreiter spielt. Also er hat seine Spieler sehr, sehr zentral. Das heisst, auf der Seite ist im Schnitt ein bisschen mehr Luft. Aber das Problem haben sie jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass dort zwischen Außenverteidiger, Innenverteidiger, also Flügel, Außenverteidiger, Schrägstrich, und im Sechser, dass sie es dort irgendwie nicht gepackt bekommen. Was ich aber wirklich auch grossartig fand an dem Match, ist, dass der Breitenreiter dann einfach so konsequent, wir sind hinten, dann nehmen wir einen Defensiver raus, bringen einen Offensiveren, und dann nehmen wir nochmal einen Defensiven raus, dann bringen wir nochmal einen Offensiveren, und dann nehmen wir einen Innenverteidiger raus, dann bringen wir noch den vierten oder fünften, je nachdem, ob der Marquesano, der ja inzwischen häufig im Sturm spielt, auch noch will das als Stürmer bezeichnen, bringen wir noch den fünften Stürmer und so. Und Thomas, du hast probiert, das System herauszufinden, was sie dann gespielt haben, ab diesem Zeitpunkt. Nicht so einfach
war. Nein, ich war in ganz leichter Überforderung und wahrscheinlich habe ich heute in der NZZ den richtigen Ausdruck gelesen dafür, Anarchie. Mhm, es war einfach Systemanarchie gewesen. Einfach alles rein, alles führen und ja was hast du am Schluss? Am Schluss hat er jetzt recht bekommen mit dem 3-3. Hätte jetzt keinen Pech gehabt, dass es 4-2 zählt. Ja, aber es ist, es zeigt mal Grundhaltung. Es zeigt Grundhaltung von dem Trainer. Es zeigt, dass der FCZ doch häufiger fähig ist, zum gute Unterhaltung zu liefern. Ich meine, wenn man jetzt die zwei letzten Spiele sieht, im letzten Grund 3-3 im Derby, 3-3 jetzt am Samstag dazwischen. Was ist das? Ich muss rausrechnen. Das 13-12. Das 13-12 oder 12-13 in Ivoda. Also richtig langweilig wird es nicht im Moment. Ob das auf Tour erfolgsbringend ist, wenn man Boran Jasevic nicht beibringt, wie er seine rechte Seite muss abdecken muss, wenn der Beci Romeragic, der mal ein grosses Talent gehalten hat, weiter derart stagniert, dann weiss ich nicht. Ich meine, ich habe es jetzt mal schon ausgerechnet vorher, wenn sie so weitermachen mit Gegengol, sind sie auf 69 Ende Saison. Was relativ viel ist für eine Mannschaft, die vorne möchte oder könnte mitspielen. Und was näher an diesen 72 ist, wo sie in dieser absoluten Katastrophensaison 1920 bekommen haben, wo sie reihenweise 4-0 und 5-1 und ich weiss nicht, was sie verloren haben. Und sie sind schon, sie verteidigen schon sehr luftig, muss ich schon sagen.
Passend also, zum Stadion. Wir haben
eine ganz klare Linie, erkennen wir.
Aber,
ja, alles durchgestylt.
Aber weißt du, Thomas, du rechnest immer die Gegengol so ja vorbildlich vor, da hast du mir ja geholfen während dem Match. Hast du mir immer nach jedem Goal aufdatiert, weil da bei so grossen Zahlen, da verklemmt mein kleines Hirn häufig. Und dann habe ich irgendwie so den Nachmatch-Bericht im Zug geschrieben. Übrigens, liebe Grüße an alle Hörer von der dritten Halbzeit, die mit mir Zug gefahren sind, von Zürich über Aarau nach Basel. Es war sehr nett gewesen. Es sind 3 Basler gewesen und 2 GC-Fans. Einer von diesen GC-Fans ist auch noch Aarau-Fan. Ich habe natürlich wie immer vergessen, Namen zu fragen, aber liebe Grüße, falls das loset. Es war sehr nett gewesen, wirklich. Eine lustige Rückfahrt gewesen. Und dann habe ich auch geschrieben, ja, habe ich so angefangen von dir, beeinflusst du Thomas, ja, so viel Gegengol, das ist doch ein Problem. Dann habe ich plötzlich gedacht, aber ist es wirklich ein Problem? Also der FCZ Unter Mancino Canepa träumt doch immer von einem spektakulären, grossartigen, so ein bisschen Opernfußball, also so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen Verdi, so ein bisschen mit Volumen. Und das hat er doch jetzt. Also ich meine, das ist doch, also da ist ja jede, ich weiß auch nicht, da ist jede katholische Kirche ist dagegen ein trauriges Abbild ohne Schaumkrönli und Putte. Und da tätscht es und klopft es. Und genau, also Denzis hat Chaos geschrieben, ich habe geschrieben, er hat dem Zufall eine Chance gegeben. Und das finde ich noch geil, weil im modernen Fußball macht man das so selten. Oder? Pep Guardiola, wenn er 3-2 hinten ist, dann bringt er noch für den linken Verteidiger einen halblinken Aussen, Mittelfeld, weiß nicht, Abkippspieler, damit man dann nochmal den Ball querspielen kann. Und beim Breitenreiter ist auch, komm, warte mal den Ball führen, Pille für, also das ist sonst ja nicht. Aber da in dem denkt er, ja, wahrscheinlich brauchen wir jetzt einfach Chaos. So. Und ja, und Chaos der was.
Ja, genau. Ich sage gar nichts gegen die Unterhaltung. Sie liefern ja Unterhaltung. Das ist ja gar nicht, das ist ja nicht der Punkt, sondern ich sage einfach,
sie sind zweit.
Ja, aber wenn du jeden Match musst 3 Goal schiessen, um einen Punkt zu bekommen, weil du hinten ganz leicht anfällig bist, dann wird es auf Dauer schwierig.
Ja, also ich finde es super.
Aber sind wir ehrlich, es ist doch, der FCZ ist ja, wahrscheinlich ist nicht, sind es nicht der grosse Favorit gewesen zum Meister werden. Und ich glaube, wenn sie jetzt würden, Dritter werden, ist es glaube ich keine Katastrophe. Also lieber wäre es doch, wenn das jetzt ein sollte einbrechen, lieber wäre es doch so Dritter, indem dass sie jedes zweite Spiel oder irgendwie 3 von 4 Spielen 3-3 machen, als irgendwie immer 0-0 und 1-0 verlieren und dann mal durch einen Penalty 1-0 gewinnen. Das ist doch so, als neutrale Zuschauer ist es doch grossartig. Und dann sie sind auf Kurs. Mehr als das.
Ich behalte nur den Breitenreiterblick, der genau weiss, was sie alles verbessern müssen. Und der Gemaili-Blick, der auch genau gesagt hat, sie müssen doch noch einiges abstellen an individuellen Fehlern.
Also ich weiss jetzt wieder, wo ist der Dominik gewesen, wo der Boran Jasevic in sein Team der Saison, letzte Saison gewählt hat. Und ich bin, ich bin noch neidisch gewesen und ich weiss jetzt auch warum, weil natürlich offensiv ist der natürlich toll, oder? Also sein Goal ist also für einen Außenverteidiger also allerhöchste Klasse, super. Und in den Zusammenfassungen sieht man ja häufiger das, als das so, als das Loch hinter ihm, neben ihm und so. Gut. Wenn wir ja schon vom Meistertitel und so reden, dann schauen wir doch auf Bern, oder? Weil dort shootet man, glaube ich, schon auch noch um den Meistertitel, habe ich das Gefühl. Auch wenn es dort im Moment nicht so rund läuft.
Schwierig, auf was es zurückzuführen ist. Irgendetwas stimmt nicht, das ist Fakt. Das ist auch ganz klar, man kann das Resultat anschauen, dann sieht man es. Aber woran das es liegt, ist momentan noch schwierig, damit wir als Mannschaft, das liegt jetzt nicht nur am Staff, am Trainer, sondern auch uns Spieler, dass wir irgendwo ja, mal zusammen reden, das anschauen, was momentan nicht stimmt. Und dann werden wir da in die Bücher gehen und bin sicher, dass wir auch wieder stärker zurückkommen.
Christian Fasnacht nach 1-3 in St. Gallen. Vor über 17'000 Zuschauern. Jo, Fabian, also jetzt ist IB in der Meisterschaft, kriechen sie so ein bisschen vor sich an, geben überraschend viele Punkte ab. Unter der Woche sind sie in Lugano aus dem Cup ausgeschieden. Was ist gerade das Problem? Ist das die Champions League Doppelbelastungs-, Dreifachsbelastungs-Blues oder...
Ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also einerseits ist sicher mal die, ich glaube, das ist schon ein paar Mal diskutiert, oder die Effizienz wo, vor dem Goal, wo zum Teil schon, also zum Teil kann man schon sehr fahrlässig mit Chancen. Also gerade der Fasnacht hat ja, ich glaube, innerhalb von etwa 12 Sekunden vor der Pause irgendwie 3 riesen Chancen gehabt, wo es dann könnte ein bisschen anders aussehen. Andererseits ist es dann ein bisschen erschreckend, wie der zweite Halbzeit dann die erwartete Reaktion im Gegensatz zum Lugano-Spiel dann ausgeblieben ist. Und was mich zu Lugano überrascht hat, ist, wie der Wagner nach dem Spiel, wo natürlich zu Recht völlig sich über die erste Halbzeit auslassen hat, gesagt hat, dass es einfach richtig, richtig, richtig schlecht gewesen ist. Was auch stimmt, muss man sagen. Aber dass er auch als Grund Nervosität genommen hat Und das ist halt schon, also ich meine, bei IB soll man sich, glaube ich, langsam so ein Match gewöhnt sein, wo es um etwas geht. Und gerade gegen Lugano sind jetzt, also die also sicher schon andere Gegner gehabt als Lugano auswärts. Auch wenn die natürlich nicht recht heiß gewesen sind auf das Gap-Spiel. Aber ja, er wollte irgendwie auch nicht die Müdigkeit, irgendwie sind das, glaube ich, 23 Matches, was wir bis jetzt gehabt haben, hat er irgendwie nicht reinnehmen, aber es ist schon auffällig, wie oft eigentlich so eine Halbzeit eigentlich fast komplett irgendwie weglässt. Und dann eben aber nachher eigentlich schon die meisten Spiele, die sie jetzt auch verloren haben oder unentschieden, könnten jetzt gewinnen. Also Villarreal wäre das Unentschieden wahrscheinlich gar nicht mal so weit weg gewesen. Lugano in der zweiten Halbzeit haben sie auch Chance um Chance liegen lassen. Und jetzt eben St. Gallen vor der Pause nochmal. Vielleicht ist das wirklich die mentale Ermüdung, dass eben auch vor dem Goal, dass dann nachher so die letzten Prozent fehlen, dass sie, anstatt dass sie am Pfosten geht oder irgendwie einen Zentimeter neben dem Pfosten, dass er halt einfach dann reingeht.
Wobei, ein Satz hast du weggelassen, Florian, bei dem Interview vom Fasnacht. Er hat dort etwas gesagt, was mich aufhorchen lassen hat. Und zwar, wir müssen intern wieder näher zusammenrücken.
Das habe ich überhört, also, in dem Fall, überscrollt. Sorry.
Überscrollt? Nein, es ist mir wirklich auffallend. Ich habe dann extra nochmal zurückgespult. Zum Los habe ich das wirklich richtig verstanden. Also, wir müssen intern wieder näher zusammenrücken. Also fehlt es möglicherweise auch ein bisschen ja, am Innenleben, als dass da vielleicht halt dann auf Tour eine Figur wie der Fabian Lustenberger fehlt, wo integrativ ist und so. Also ich will es da, den Satz haben wir jetzt einfach aufhorchen lassen. Ich will jetzt da nicht gerade die grosse interne Krise herbeireden, aber dass halt dann vielleicht gleich sein, dass das andere Mal vielleicht müsste angesprochen werden.
Also jetzt ohne irgendwie regelmässig in der Kabine drin zu hocken, oder vorne dran zu stehen, obwohl ich bei Lugano bin ich eigentlich unbeabsichtigt an der Kabine vorbeigelaufen, weil es sonst keinen Weg irgendwie aufs Feld gegeben hat. Aber sonst ist das nicht einfach auch oftmals so ein bisschen ein Floskel nach einem Spiel, wenn man verliert. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen näher zusammenrücken und wir wollen wieder ein bisschen mehr geben, alle zusammen. Und, also es kann natürlich schon etwas sein. Aber man kann auch natürlich, wenn er sagt, nicht nur der Staff, sondern auch die Spieler, kann man im weiteren Sinn auch irgendwie daraus herausgehören, dass er mit dem Staff nicht zufrieden ist. Aber es muss natürlich überhaupt nicht sein. Es könnte wirklich einfach auch Floskeln sein, wo man dann schnell ein bisschen gar viel reinterpretieren, wenn man will.
Das kann durchaus sein. Es kann aber auch, der Fasnacht hat mir jetzt in dem Moment, wo er das gesagt hat, nicht speziell, äußerlich zumindest, nicht speziell aufgewühlt dunkt. Also nicht so zeitlermässig aufgewühlt oder breitenreitermässig. Aber ja, vielleicht würde es sich mal lohnen, dort näher anzuschauen, was er mit so einem Satz gemeint hat.
Ja, man sollte einfach schon. Und auch wirklich ein Problem ist halt, die Verletzten sind ja gleich sehr gewichtige Spieler zum Teil, die ausfallen. Jetzt kommt der Goalie auch noch dazu. Kamara ist jetzt noch auch jetzt noch verletzt. Also sie haben schon auch, personell sind sie schon nicht nur jetzt, sagen wir, top aufgestellt, jetzt auch in letzter Zeit. Und über gerade so Samee und so, wenn die länger ausfallen, dann kannst du das sicher ersetzen, aber wenn die länger ausfallen, dann hilft das schon nicht.
Das ist ganz genau der Punkt. Du kannst über eine gewisse Zeit jeden ersetzen, aber auf die Dauer wird es einfach schwierig und darum wird auch so eine Figur wie der Lustenberger fehlen. Oder wenn es um die Führung der Mannschaft geht.
Tillmann, in Basel, mit wie viel Punkt Vorsprung muss man in die Winterpause gehen, damit aus der Champions League ausgeschiedenes IB einem nicht aufholt? Es ist ja so ein bisschen, also als Basel kennt man die Situation, oder? Es ist Spätherbst, Champions League schwierig, weil der Gegner ist unfair, stark, wo man gegen ihn shootet häufig. Die Spieler sind vielleicht doch ein bisschen noch motivierter, wenn es noch ein, zwei Kameras mehr im Stadion hat und das Liedli vor dem Match läuft, als wenn man dann irgendwie auf Lugano muss unter der Woche im Cup. Also nicht, dass ich das jetzt den IB-Spieler vorwerfen will, aber beim FCB war es so ein bisschen so gewesen. Da haben sich dann gerne mal Spieler verletzt abgemolden, wenn man auf Schaffhausen hat müssen und so.
Ja eben, es ist kein neues Phänomen. Und also die Champions League weiß nicht, Schuld ist vielleicht auch ein großes Wort, aber vielleicht dann startet, also man hat große Erwartungen, dann startet man ausgerechnet mit diesem Manchester-Sieg. Dann denkt man, oh ja, geht jetzt hier vielleicht was, und dann geht ja wahrscheinlich der Fokus automatisch nochmal ein bisschen dahin. Und dann bewegt man sich ja so den ganzen Herbst durch, so zwischen zwei Welten. Und ich glaube auch gerade da, irgendwie da die Mannschaft so zusammenzuhalten und einzufangen, da sind dann halt nur mal die Spieler, die das kennen, die mehr Erfahrung haben, wichtig. Und von denen fehlt halt bei IB im Moment, Lustenberger ist jetzt schon ein paar Mal genannt worden, er halt an erster Stelle. Das sind ja die, die fehlen und die wahrscheinlich genau in so einer Situation dann unglaublich wichtig sind.
Oder vielleicht fehlt da gerade extrem bei den Sommer, weil meine Chancen rausspielen dann sicher wirklich sehr, sehr viel. Oftmals. Und dann nachher ist es wahrscheinlich schon ein Unterschied, ob ein Sommer da vorne steht und dann nachher halt die Chancen dann macht oder halt eben nicht.
Gut, zum Samstag haben sie, muss man auch sagen, haben sie auch ganz grosszügig mitgeholfen bei den Gegengoal. Also wo man denkt, ja, die können sich jetzt das erlauben, wir führen da schon 4-0, jetzt können wir auch mal noch so ein bisschen schludrig verteidigen wie der Garcia vor dem 2-0. Oder dann halt mein Lieblingsgoal ist 3-0, wo sie das Gefühl haben, sie müssen quasi aus dem belagerten Strafraum sich rausspielen und der Jankiewicz prompt den Böllen verliert und dann gibt es Goal. Also wenn du natürlich dann so dich derart ungeschickt darstellst, dann kannst du dich nicht wundern, dass du das nicht hoch gewinnst, oder? Und ja, und dafür wenn wir einen kleinen Satz in St. Gallen, dafür hat St. Gallen jetzt mal die Effizienz gehabt, die sie sonst nie haben. Und IB hat sie nicht im Moment, wo sie sonst ausgezeichnet hat.
Ja, aber vielleicht noch, gibt es irgendein tröstendes Wort aus Basel an IB-Fans, dass man sagt, ja, das kommt dann schon. Dann hat man eine Wintervorbereitung, dann kommen wieder ein paar Verletzte zurück und dann im März fährt das dann wieder so ein bisschen auf. Der Marco Streller hat immer gesagt, ja, wir hätten meistens so Ende November hat er einem erklärt, dass der FCB halt immer sehr langsam in die Meisterschaft rein startet. Und man hat dann immer zurückgedacht, hat die nicht im Juli angefangen und es ist November? Und dann hat er gesagt, ja, aber wenn wir mal ins Rollen kommen, dann rollen wir und dann sind sie ja meistens ja gerollt.
Genau, und es hat eigentlich auch dann zu dem Zeitpunkt gar keiner daran gezweifelt, dass sie irgendwann anfangen zu rollen. Also vielleicht keine tröstenden Worte, aber man kann sich ja mal im Transfermarkt über abgelaufene Saisons so Spieltag für Spieltag durch die Rückrunden klicken und sehen, wie wieder der Vorsprung von manchen Teams jeweils recht schnell geschmolzen ist.
Ich wollte gerade sagen, letzte Saison ist doch auch IB jetzt nicht bombenmässig gestartet und man glaube auch schon, ich glaube, es ist ja schon sogar schon an gewissen Orten ein Kriseli ausgerufen worden. Und dann nachher sind sie, glaube ich, gleich relativ knapp noch Meister geworden.
Ja, aber ich glaube so, also mag mich nicht erinnern, dass schon mal zwei Teams von IB gelegen sind.
Nicht so lange, ja. Aber ich glaube, am Schluss hat es dann gleich noch so gelangt, dass jetzt mit der Marge, was jetzt ist, dass dann vielleicht auch schon vor dem letzten Spieltag könnten Meister werden.
Also wir glauben noch, oder eben, Tilman, wie viele Punkte meinst du, müsste man mitnehmen? Als FCZ oder
zweistellig,
als
FCB? Zweistellig.
Zweistellig hätte ich eben auch gesagt. Ich habe Thomas auch gesagt, 7
Punkte. Als FCZ musst du nicht erwähnen, weil die werden nicht Meister werden, die werden einfach nicht mit dem Abstieg zu tun.
Also ich glaube, wenn du es jetzt würdest fragen, nehmen wir da einen mit, dann würden sie ihn, glaube ich, schon mitnehmen.
Möglicherweise, könnte sie, ja.
Dann stell dir vor, die stellen jetzt nur die individuellen Fehler ab, die du vorher gesagt hast, dann laufen sie wirklich durch.
Ja, genau. Ja. Fabian, du bist ja dort gewesen. Also ist das jetzt eigentlich die Wiedergeburt vom pressenden, erfolgreichen FC St. Gallen?
Ich muss sagen, ich bin nicht dort gewesen, leider, sondern im Fernsehen gewesen. Aber ja, ich finde, sie haben es sehr, sehr gut gemacht. Also es ist, wo dann zwischenzeitlich 3-0 gestanden ist, ich weiß nicht, ob das Resultat vielleicht ein bisschen gar hoch war, gemäss dem Spielanteil, aber es ist sicher, also gestohlen ist sie auf jeden Fall nicht gewesen. Und wie immer ist St. Gallen einfach cool zum Zuschauen. Und ich glaube, jetzt eben für das, was man Zeidler immer gesagt hat, dass er vielleicht muss den Spielstil anpassen an die tiefere Qualität der Spieler, ist jetzt, glaube ich, hat es gezeigt, dass es gleich funktioniert, oder? Mit ihrer Art und Weise. Und das ist ja schön zu mal sehen, dass Gott gegen so einen Gegner wie IB funktioniert.
Ja, aber das ist das, was ich vorher schnell angetönt habe. Sie haben jetzt einfach mal die Effizienz gehabt, die St. Gallen, wo sie sonst wirklich sehr selten haben. Wenn der erste Schuss ist ein Goal. Und zwar noch ein relativ schönes vom Elion. Sie haben im ganzen Match 6 Schüsse gehabt. 3 Goal. Der Florian als unser Statistikexperte wird sicher können anschauen, dass das ein unfassbarer Wert ist für eine Mannschaft wie St. Gallen. Und natürlich haben sie dann, das hat der Zeiler auch mehrmals gesagt, nach dem Match, dass sie das Glück von den Tüchtigen gehabt haben. Ich meine, wenn sie ein bisschen ähnliches Glück gehabt hätten, in den ersten Heimspielen, hätten sie nicht 3 Punkte geholt, sondern 6 Punkte geholt. Und dann würde man für St. Gallen auch von einer ganz anderen Ausgangslage reden. Also, es hängt dort auch, ja, vieles an einem dünnen Fädeli. Und was sie haben gerade am St. Gallen Tagblatt, haben zum Samstag eine grosse kontroverses Pro und Contra gehabt. Der eine hat gefordert, wir müssen das Spielsystem ändern. Der andere hat gesagt, nein, wir müssen treu bleiben. Und ja, der Match hat jetzt dem Zeiler mal recht gegeben, dass er sich treu geblieben ist mit dieser ganzen Spielweise, die er sehr leidenschaftlich verfolgt.
Also, was man vielleicht schon in diesem Spiel mal sieht, nebst den Schwächen, die das Spiel ja kann haben, wenn die Spieler nicht mit, also wenn einer nicht mitmacht, dann hast du ein Problem, dass die Spieler halt das System schon kennen. Und weil wenn du die Aufstellung anschaust, also er spielt ohne Ruiz und ohne Diakité im Zentrum, der Betim Fasli spielt als Sechser, also wo es sonst eine Innenverteidigung gibt, und der Salifu Diarasuba, wo es jetzt auch noch nicht wahnsinnig gross aufgefallen ist als Leistungsträger, spielt als Zehner und du gehst trotzdem mit einer Führung in die Garderobe, oder? Dann spricht das ja dafür, nein, du darfst das System nicht anpassen, weil die Spieler kennen es, oder? Es geht immer so ein bisschen ums Umsetzen und es kann aber auch dann funktionieren, wenn du andere reinschießt, weil sie sich an dem Gerüst können heben. Also ich habe gestaunt, oder? Wenn ich sehe, die Aufstellung und nachher auch die gehen in Führung.
Ja, vor allem hat er noch die Abwehr, die 4 in der Abwehr, das ist ja kein einziger von der Stammbesetzung. Mhm. Wir sind entweder verletzt oder ich weiß nicht was sind. Ja, es ist eine mutige Aufstellung vom Zeidler. Und wie sagt man so schön, den Mutigen gehört die Welt.
Oh, jetzt ganz groß.
Gell, das
ja,
ist jetzt nein, also,
sehr schön.
Das,
ja,
ist schlecht,
ist
gell?
Das ist ja, das ist wirklich sehr, sehr schön.
Also wenn wir ein Phrasenschwein hätten, würde ich jetzt 6 Euro einzahlen.
Dann ist ja noch der Kampf um den letzten Platz zwischen Lausanne und Luzern, wo sich auch keiner können entschließen zum Wählen zu gewinnen. Eigentlich das Bemerkenswerteste an diesem Match war eigentlich das Interview gewesen, wo der Fabio Celestini gegeben hat. Ich habe es in der Tribüne Genève gelesen, aber ich komme da nicht genau raus. Ich glaube, es ist im Le Matin Dimanche erschienen, gedruckt. Habt ihr es gelesen, verschlungen? Tilman schüttelt den Kopf.
Nein.
Thomas auch nicht. Das ist ja gerade. Also
er
erzählt.
Auszüge gehört vom SRF.
Auszüge gehört im SRF, ja. Also, es geht lang um seine Beziehung zu Lausanne und so, aber eigentlich der Kernpunkt kommt ganz am Schluss. Dort zählt er in einer riesigen Antwort alles auf, was er erreicht hat als Trainer in der Schweiz. Unter anderem auch, dass er mal die Fairplay-Wertung gewonnen hat, wo er aufgestiegen ist aus der Challenge League. Und seine Schlussfolgerung ist, dass eigentlich der Wechsel in eine von den grossen 5 Ligen fast unabwendbar ist für ihn. Nein, also dass er sich sehr, sehr bereit fühlt dafür. Und dann wird er gefragt, ja, warum muss es denn jetzt gerade ins Ausland sein und so. Und dann sagt er, ja, Basel und IB bekommt er ja eh nicht. Und dann ist wirklich der wunderbare Schluss vom Interview ist, ja, warum nicht? Und dann sagt er, ich weiß es. Ja, aber warum nicht? Weil ich es weiß.
Aber hat das die Aufzählung, was er eigentlich in der Schweiz schon alles erreicht hat, hat er schon mal gemacht vor ein paar Wochen, wo der Druck auch schon recht gross war. Und anfangen aufzählen, eben einen Aufstieg mit dem und Aufstieg mit U21 und ich weiß nicht was alles. Also er hat dann wirklich alles Unwesentliche aufgezählt, wo man muss gewinnen in der Schweiz offenbar. Man merkt bei ihm schon an, dass er um Anerkennung kämpft. Also er hat das Gefühl, das, was er macht, wird ihn nicht respektiert. Immer, die den Eindruck macht er mir immer wieder, dass er leicht dass er das Gefühl hat, er sei unterschätzt, gerade in der Deutschschweiz.
Stimmt das dann nicht?
Dass er unterschätzt ist?
Also ich mag mich halt einfach jetzt einmal, ich bin im Stadion gewesen, wo sie gegen IB gespielt haben. Ich glaube, über das haben wir ja auch schon geredet, wo er einen Journalist von Luzern ein bisschen abgewatscht hat, wo ihn gefragt hat, eben jetzt gegen IB und Basel hat das ja super geklappt, mit eben mehr oder weniger hinein stehen. Aber jetzt, wenn sie wieder ein bisschen mehr Spiel mitmachen, hat er dann gesagt, ich habe das Gefühl, in der Schweiz begreift keiner, was er macht. Und ich glaube, das trägt er schon in sich innen. Und man muss auch sagen, eben, also jetzt nur Lobeshymnen gehört man jetzt da gleich nicht, für das, dass er ja eigentlich jetzt nicht den allerschlechtesten Job macht, oder? Also auch Luzern ist ja, glaube ich, keine Blamage, wenn sie jetzt nicht Meister werden.
Nein, aber das Problem ist, dass es immer gut anfängt. Und dann kommt einfach der Absturz. Also das war in Lausanne so, das ist in Lugano so gewesen, und das ist in Luzern jetzt nicht viel anders.
Und eben, und dann ist dadurch, dass es halt immer gut anfängt, aber dann schon durchzogen ist, ist der Sprung, also der Rückschluss, dass er sich in den großen fünf Ligen sieht, ist es dann schon ein sehr großer Sprung. Ich habe auch das Gefühl, er fühlt sich irgendwie ja falsch wahrgenommen oder kämpft so um Anerkennung. Und eben, das zieht sich ja bei ihm irgendwie so durch und irgendwie, ja, es stimmt ja irgendwie seine Sicht auf die Dinge mit dem, wie man ihn als Trainer in der Schweiz sieht, überhaupt nicht überein.
Ich finde es, also, ja, ich fände es jetzt gut, wenn er noch bei Luzern ein bisschen bleiben würde, genau wegen dem, weil das ja so die Frage ist, kann er das, kann er den Fußball, wo ja, wenn er klappt, wirklich toll zum Anschauen ist, kann er das mal irgendwie über zwei Saisons oder zweieinhalb oder drei halten mit einer Mannschaft. Ich würde jetzt seine Arbeit in Luzern noch nicht abschließend beurteilen, weil sie jetzt zweitletzte sind. Also es fehlen ihm schon sehr viele Spieler immer wieder. Sieht vielleicht dann auch wieder anders aus. Ja, also er hat jetzt in der letzten...
Aber ja, noch schnell, ja. noch schnell eins Wort noch zum Celestini. Ich habe das Gefühl, er werde verkannt. Das Gefühl hat er schon als Spieler immer gehabt. Er hat in der Nationalmannschaft sich nie festsetzen können, ist aber Captain bei Marseille. Und das hat er nie begriffen, er hat immer das Gefühl gehabt, er werde benachteiligt gegenüber, vor allem gegenüber der Deutschschweizer. Früher war das noch ein grosses Thema gewesen, der sogenannte Röstigraben. Und das ist ein Gefühl, das er offenbar auch als Trainer nach wie vor in sich trägt: Ich werde verkannt. Man weiss nicht zu schätzen, was ich mache.
Es mag gut sein, dass es ein bisschen von eben so ein bisschen tief in innen oder im drin ist. Aber wie der Florian sagt, ich glaube, man kann schon noch, jetzt noch ein bisschen Zeit geben, weil letztes Jahr sind sie ja mehr oder weniger gleich da gestanden zum gleichen Zeitpunkt. Das ist, glaube ich, sie haben vielleicht jetzt dieses Jahr, glaube ich, ein Spiel länger gebraucht, um ihren ersten Sieg zu holen. Und eben, dadurch, dass es jetzt eben auch so viele Spieler verletzt werden, ich meine, da war so was, jetzt macht es zum Teil, zum Beispiel gegen IB hat das super gemacht, aber Müller im Goal mit dem Gesamtpaket, das er hat, ist auch wirklich auch ein schwerer Verlust. Oder? Und dann sind es noch sonst diverse Spieler und eben letzte Saison hat er dann die Saison gar nicht mehr so schlecht geendet. Und vielleicht kann man ihm jetzt da gleich auch noch ein bisschen die Zeit geben und dann nachher abschliessend beurteilen. Also wenn es bis zum Schluss gegen den Abstieg kämpft oder sogar absteigen sollte, dann ist es natürlich nochmal etwas anderes. Aber die Zeit kann man ihm vielleicht schon geben.
Also was der grosse Unterschied zu der letzten Saison ist, und da habe ich auch mit Remo Meyer mal vor ein paar Wochen drüber geredet, und da hat er mir recht gegeben. Letzte Saison haben sie gut gespielt und immer verloren, aber sie haben gut gespielt. Es ist auch durch Expected Goals, meine Lieblingszahl im Fußball, wirklich beweisen. Also man hat immer gedacht, die shooten aber noch gut. Und dann hat man auch die Zahlen angeschaut, dann haben wir immer gesehen, sie haben sich immer eigentlich mehr Chancen erarbeitet als der Gegner im Spiel. Haben sie nicht gemacht. In dieser Saison, wenn sie verloren haben, haben sie zu Recht verloren. Das ist nochmal ein massiver Unterschied. Das haben sie auch in Luzern selber festgestellt. Oder? Also letzte Saison, hat er gesagt, der Remo Meyer, haben sie eigentlich immer das Gefühl gehabt, ja, es muss jetzt dann besser kommen, weil wir haben gut geshootet. Und in dieser Saison haben sie schon mal das Gefühl gehabt, wir shooten eigentlich genauso schlecht, wie unsere Resultate sind.
So. Wobei sensationell ist, ich kann jetzt das Interview schnell durchblättern, wo er da sagt, Du hast mir nicht aufgezählt, was du vorher angesprochen hast, Florian, was er alles gewonnen hat, außer den Titel, oder? Eben.
Ja, Göpp hat er auch noch gewonnen, also er hat den Titel.
Ja, natürlich, in Lausanne sei er Meister von der Challenge League geworden, in Lugano, der Titel, den er gewonnen hat, ist Dritter von der Meisterschaft, weil es ist der erste Platz hinter Basel und IB. Ich meine, wenn ich so rechne, dann gewinne ich natürlich selbstverständlich auch jeden Titel. Oder? Aber sein Problem wahrscheinlich, das er hat, warum also nicht bei Basel und IBE Trainer wird, weil er ist ja bisher bei den Club war, wo Lausanne, Lugano und Luzern heissen, also alle mit dem L anfangen und bei Young Boys und Basel, die fangen halt leider nicht mit L an. Weil möglicherweise weiss es darum, dass er nie die Chance hat dort.
Es hat keinen See in Basel und in Bern auch nicht, das ist das Problem. Das ist einfach der klassische Seentrainer. Welches Team in Spanien hat einen See, Fabian?
See? Gut, Barcelona hat das Meer, vielleicht gilt das auch. Und die könnten momentan gerade jemanden brauchen.
Aber es braucht, und es braucht ja einen See. Sorry? Und ein L. Da wird es noch viel schwieriger.
Oh. Am Anfang.
Lagorea. Genau, aber nicht am Anfang.
So, also wir sind ja. Uns am Verquatschen. Wir sind ja schon wieder über eine Stunde. Und damit tun wir den Spannungsbogen beenden. Und der Thomas erklärt uns, wo der gute Italiener in Amsterdam, der einzige gute Italiener in Amsterdam ist. Und wie er heisst, besser gesagt.
Ristorante Sogno. Und das ist ein paar Schritte neben dem Leitzeplein. Direkt neben dem Hotel Marriott.
Ich habe sonst noch...
Gut, also wir sind eine Service-Sendung.
Ich habe sonst noch einen Kneipentipp von André Sittek ausgesprochen, dem ehemaligen FCB-Spieler. Old Sailor in Amsterdam, auch direkt im Zentrum. Da kann man dann nach dem Italiener noch schnell ein Bier nehmen.
Ein Absacker.
Genau.
Also nicht im Zentrum, nicht am See, aber im Zentrum.
Ein Absacker, den der André Sittek in Basel amigs ja auch genommen hat. Nach dem Match, vor dem Match. Während dem Match glaube ich es nicht.
Ja, und vielleicht sitzt er dann sogar auch da. Man weiß es ja nicht.
Super. Hey, ich danke euch vielmals fürs Mitschwätzen. Ich danke euch aber vor allem vielmals fürs Zuhören. Wir kommen in einer Woche wieder und wir steigen aus, nachdem wir letzte Sendung ja mit einem FCB-Song ausgestiegen sind. Haben wir viel aus Basel geschrieben. Es war so schön gewesen. Und ein paar aus Zürich. Das geht gar nicht. Aber wegen Josef Zindel hat man es trotzdem dafür machen. Das hat mich auch noch gefreut, dass sie das geschrieben haben. Und wir steigen aus mit einem Song, der heisst «Hassan Sissey», Klammer auf Torres, Klammer zu, vom Lil Jobis. Ich weiss nicht genau, wo der Song anfängt, wo er aufhört und ob er einen Refrain hat. Aber ja. Ciao zusammen, bis zum nächsten Mal. Mugina bela nya recross, Sise dako zipi. My Hassan Sise, Torres, Sise. Oye my Hassan Sise, Torres, Sise. Hey, Sise ngari. Deka si lega sen bari. Laje ma agens nari. Hey, sen rebos na break wadi. Hey, yakaru 10 years in kanam. Best choice sen 11. Zuri ma reka si kanam. I'm a best number 11. Bol suma taga boy khalidal. Composer glaje ma Senegal. Suma penalty goal jo boti kitar. Steve Wall.